Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.
Ganz zu Beginn der Corona-Pandemie hörte man immer wieder davon. Kreuzfahrtschiffe, die auf offener See unter Quarantäne gestellt wurden, weil an Bord Passagiere an Covid-19 erkrankt waren. Über diese gespenstische Situation hat Theresia Walser, Dramatikerin und Theaterexpertin für das Groteske des Alltags, nun ein Stück geschrieben. Endlose Aussicht, Ferien auf dem Seuchendampfer heißt der Monolog einer Frau, die in ihrer fensterlosen Einzelkabine ausharrt, während sich unter Deck bereits die Leichen stapeln, aber oben die Buffets noch immer voll sind. Kommende Woche ist Uraufführung beim Kunstfest in Weimar und ich habe Theresia Walser vor unserer Sendung gefragt, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn das Luxusvergnügen Kreuzfahrt plötzlich von einer Seuche eingeholt wird.
Naja, erstmal ist die Situation ja mitten im karibischen Urlaubsfeeling, muss man plötzlich in seiner fensterlosen Kabine ausharren und das Gesetz ist plötzlich ganz anders als erwartet, nämlich stay in your cabin. Es gibt auch keine Tagesausflüge mehr, nicht der sonst erwartete Service, das ist plötzlich alles unterbrochen. Und aus den 10 Tage Karibik, die man eigentlich vorhatte, wird eine Endlosigkeit. Und diese Figur, die da bei einem Frühstücksei, immer wieder kriegt sie wohl ein Frühstücksei in die Kabine. Sie weiß allerdings gar nicht, ob es morgen ist oder Abend. Und immer wieder sinniert sie ja über diesen Satz von Blaise Pascal: Das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass es der Mensch nicht mit sich allein in einem leeren Zimmer aushält. Dieser Satz wird auf erschreckende Weise ganz konkret.
Vielleicht können Sie uns diese einzige Protagonistin Ihres Stücks einmal ein bisschen beschreiben. Die heißt Jona, was ein bisschen an Jona im Wal erinnert natürlich. Das ist eine Frau, die, Sie haben es schon gesagt, jeden Tag ihr Frühstücksei und ein Glas Weißwein zu sich nimmt und ansonsten lange eigentlich ganz froh ist, nichts als brummende Stille, wie sie sagt, in ihrer Einzelkabine zu hören. Was ist das für eine Frau? Was ist das für eine Figur?
Naja, sie versucht sich ja diesen Zwangsurlaub auch erstmal schön zu reden. Sie imaginiert sich ein Draußen, zu dem sie redet. Man weiß nicht, sind das Selbstgespräche, sind das bestimmte Personen, die sie damit erreichen möchte. Erstmal sagt sie, ja, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen. Ich bin in einer Sicherheit wie noch nie. Ich habe Ruhe, so viel Ruhe. Aber man spürt natürlich in dieser Zwangsfreude, die sie nach außen vermitteln will, dass das nicht nur toll sein kann in diesen 10 Quadratmetern unter Wasser mit Kabelfernsehen. Und immer mehr macht sich auch in ihrer Stimmung breit, dass das eine ganz katastrophale Situation ist.
Das ist ja für Sie auch, also für Ihr Theaterschaffen, relativ typisch, dass das hier alles wieder in einem geschlossenen, engen Raum stattfindet. Das hatten Sie schon vor über 20 Jahren in Ihrem sehr erfolgreichen Stück King Kongs Töchter. Da war es ein Altenheim, auch so eine Welt ohne Außen, wenn man so will. Später haben Sie dann Ihre Figuren auch in einem Zugabteil oder in einem abgeschotteten Garten zusammengebracht. Jetzt also ein Corona-Kreuzfahrtschiff. Was fasziniert Sie an dieser Enge?
Naja, das ist erstmal eine wunderbare Theatersituation von Monolog, dass eine Figur nicht mehr aus ihrer Kabine oder aus ihrem Zimmer darf und sich sozusagen die Welt hineinholen muss. Und das, was vielleicht dieser Satz von Blaise Pascal einklagt, dass der Mensch es nicht aushält mit sich selbst und sozusagen immer ausweicht, seinem eigenen Abgrund zu begegnen, das passiert ja zwangsläufig mit so einer Figur in einer Kabine.
Sie haben schon gesagt, Jona hat in diesem endlosen Warten sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen, eben zum Beispiel über ein Blaise Pascal-Zitat, aber auch über diese seltsame Situation insgesamt, in die sie da geraten ist, über dieses Schiff, das ihr irgendwann fast wie eine Arche Noah vorkommt, über die ganze Kreuzfahrerei und auch über ihre Mitpassagiere, die zum Beispiel nebenan den ganzen Tag ein 6000-Teile-Puzzle vom Nürnberger Weihnachtsmarkt zusammensetzen. Und irgendwann sagt sie dann auch einen sehr schönen Satz, der mir viel mit unserer Gegenwart zu tun zu haben scheint, nämlich, wo jede Zukunft wegschwappt, da ist die Zukunft größer, als man zu denken wagt, da hast du eine größere Zukunft, als du je gehabt hättest. Braucht es also erst diese Art von Katastrophe, um wieder utopisch zu denken?
Also sie versucht natürlich da alles Mögliche an Glücksfunken rauszuschlagen aus dieser Situation, aber es ist natürlich auch erschreckend, diese Idee, dass über die Katastrophe auf einmal die Vergrößerung der eigenen Person stattfindet oder dass sie plötzlich diese Hybris besitzt, dass gar nicht das Festland sich vor diesem Schiff schützt, sondern ganz umgekehrt, dass wir hier auf diesem Kreuzfahrtschiff uns schützen vor dem verseuchten Festland und wir vielleicht sozusagen in ein dystopisches Utopia reisen, ein Traumland ganz anderer Art, sagt sie, aber das ist natürlich alles schauderhaft.
Jetzt ist ja die Kreuzfahrt schon immer so ein Vehikel gewesen, mit dem man sich das ganz Fremde, das vielleicht auch vermeintlich Wilde sozusagen vor die Haustür holen kann, mit allem Luxus, mit allem Komfort. War das Kreuzfahrtschiff für Sie auch schon vor Corona ein Motiv, das Sie literarisch gereizt hat?
Ich hatte schon mal eine Figur, die eine Schauspielerin auf diesem Traumschiff war und hatte da schon mal sozusagen eine Begegnung mit solchen Kreuzfahrtschiffsleben. Und es ist ja auch sehr bezeichnend, dass wir im Moment durch diese Situation, in der wir sind und in der die Welt ist, natürlich die Gesellschaft auch anders in ihre Abgründe blicken muss, weil die buchstäblich ganz anders zutage kommen. Und ich glaube, so eine Kreuzfahrt mit diesen 5000 Leuten auf diesen riesen Maschinen spiegelt ja in einer Weise koloniale Verhältnisse immer noch ab. Wie man denkt, zuletzt waren die vor 300 Jahren so und die sind da auf eine Weise erhalten geblieben. Aber das mit so einer vollkommen ungebrochenen Normalität, als gehöre das sozusagen zum Urlaubsfeeling dazu, wenn die da sozusagen wie Inseln, die nicht mehr anlanden können, auf den Meeren rumtreiben, mal dahingestellt, was für Verschmutzung sie auch noch anrichten, aber wie unangenehm das auf einmal nochmal deutlich zeigt in dieser Krisensituation.
Ja, ganz deutlich wird das zum Beispiel an einer Stelle, Theresia Walser, in der es um das Winken geht, darum, dass Kreuzfahrtpassagiere immer zu winken, selbst noch dort, wo ihr Schiff von Indigenen mit Steinen beworfen wird. Früher wollten wir sie umbringen, jetzt winken wir nur noch, heißt es da einmal. Man merkt da schon, es gibt auch wieder viel bösen Humor, eine Komik, die eigentlich darin besteht, dass plötzlich unausdenklich furchtbar ist, was eigentlich perfekt und schön hätte sein sollen. Das ist aber ja auch ein Humor, der bei allem Spott einen fragilen Kern hat in seiner melancholischen Desillusionierung. Sie benutzen dafür im Stück das sehr schöne Wort Weihnachtsabendenttäuschung. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist, glaube ich, ein zutiefst menschliches Gefühl, dass es in der Erwartung eine Maßlosigkeit gibt, die, selbst wenn sie nie befriedigt wird, bleibt irgendwie die Maßlosigkeit in einem. Und ich glaube, dass das gerade so eine Schiffsgesellschaft, also was da als Versprechen in der Luft liegt, dass da in einem ein Schlund wach wird, der eigentlich nur in eine schreckliche, nie zu befriedigende Unzufriedenheit sich steigern kann. Interessanterweise in diesen Foren, wenn diese Leute von den Reisen berichten, das ist ganz unglaublich. Im Grunde genommen ist das eine riesige Nörgelei. Wirklich an allen Ecken und Stellen. Es kann nur schrecklich sein, wenn man so viel versprochen kriegt. Die Konsequenz der eigenen Wünsche wird ja nirgendwo gespiegelt. Und ich glaube, dass das ein zutiefst unglücklicher Zustand ist, in dem man da reingerät.
Liegt vielleicht auch darin dann wiederum eine besonders große Herausforderung für Sie als Autorin, solchen Figuren auch ihr Unglück dann zu lassen und bei allem Spott sie nicht zu denunzieren, sondern zu sagen, sie haben noch immer ein Recht auf diese Sehnsüchte und sie haben eigentlich ein Recht darauf, auch in diesen Sehnsüchten enttäuscht zu werden?
Ja, ich glaube schon, dass es eine existenzielle Grundbedingung ist. Man kann sich nicht ganz frei machen vor diesen inneren Maßlosigkeiten. Und ja, das würde ich schon sagen.
Nun kommt Endlose Aussicht in Weimar zur Uraufführung. Dann wird die Schauspielerin Judith Rosmeier diesen Text sprechen. Für Sie, Frau Walser, ist das aber auch etwas Besonderes, weil Sie, soweit ich weiß, zum ersten Mal auch Regie führen werden. Was die zusätzliche Brisanz hat, dass Sie selbst ausgebildete Schauspielerin sind und von sich sagen, dass Sie Ihre Texte, die so stark auch über die Sprache funktionieren, dass Sie Ihre Texte beim Schreiben gerne mitsprechen. Inwiefern müssen Sie sich da vielleicht auch trotz eigener Regie ein Stück weit, ja, zum Loslassen zwingen?
Ja, das ist diesmal eine Gemeinschaftsarbeit, würde ich sagen, weil Judith Rosmeier ist eine Schauspielerin, die auch schon sich selbst inszeniert hat, also die Soloabende mit sich selbst und anderen noch Musikern gemacht hat. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Regisseurin bin des Abends, sondern dass eine Gemeinschaftsarbeit ist. Das ist aber ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil natürlich während des Schreibens flüstere ich oder gestikuliere ich den Text. Also ich bin da keine leise Schreiberin, sondern irgendwo ist es für mich immer hörbar, auch während der Arbeit. Und diesmal fand ich das sehr schön, dass Judith Rosmeier wirklich sich diesen Text ganz zu eigen gemacht hat. Auch schon, weil wir viel telefoniert haben während der Arbeit und ich habe ihr Sachen vorgelesen und sie ist da also sozusagen mit ihren Gedanken oder mit ihrer Atmosphäre da auch vorhanden in diesem Text.